Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Seit Januar gilt in der Hauptstadt das Berliner Solargesetz. Solaranlagen gehören nicht nur auf jedes neue Gebäude in der Stadt, sondern müssen drauf, wenn Dächer umfassend saniert werden. Doch genau hinter diese Solarpflicht im Bestand setzt die neue Umweltsenatorin Manja Schreiner ein dickes Fragezeichen. Dieses Signal in einem rbb24-Info-Radio-Interview hat einigen Staub aufgewirbelt, berichtet Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Dass Solarpaneele auf alle neuen Hausdächer dieser Stadt gehören, das stellt auch Manja Schreiner nicht in Frage. Wenn es aber um Bestandsbauten geht, klingt die CDU-Umweltsenatorin im rbb-Interview allerdings zurückhaltender.
Wichtig, glaube ich, ist jetzt nochmal zu klären, hält es einfach auch, wenn wir über eine Dachsanierung reden, davon ab, dass Leute ihre Dächer sanieren, weil sie dann eben eine Solaranlage draufpacken müssen. Da muss man sich schon angucken, auch in der Praxis, wo sind da auch Fehlsteuerungen.
Solaranlagen als Sanierungshindernis? Will die CDU-Politikerin, die zuvor in der Bauwirtschaft gearbeitet hat, an dieser Stelle also womöglich das Solargesetz aufweichen? Für den Geschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Berlin, Tillmann Häuser, wäre dies ein Schritt in die falsche Richtung.
Genau bei den Bestandsbauten besteht ja der ganz massive Bedarf, ranzugehen und die Berliner Dächer zu sanieren, aber auch mit Photovoltaik auszustatten. Und da muss man ran. Und da wäre so eine Abschaffung Solarpflicht total fatales Signal.
Stattdessen müsse es darum gehen, Eigentümer besser zu unterstützen. Förderprogramme gibt es immerhin bereits. In der Wohnungswirtschaft stößt Schreiners Vorstoß dagegen teils auf Zustimmung. So verweist etwa der Sprecher der Berliner Genossenschaften und Geschäftsführer der Charlottenburger Baugenossenschaft Dirk Enzelsberger darauf, dass es in Härtefällen schwierig sei, Nachweise zu erbringen, um eine Ausnahme von der Solarpflicht genehmigt zu bekommen. Anders sieht das dagegen der Vorsitzende des Eigentümerverbands Haus und Grund, Carsten Brückner. Er hält die Aussage der Umweltsenatoren wie der BUND für ein falsches Signal.
Das Berliner Klimaschutzprogramm hat einen festen Zeitplan, in dem wir CO2-Emissionen zu bestimmten Zeitpunkten runterfahren sollen. Und der Gebäudebestand hat da die Möglichkeit, entsprechend mitzuwirken, braucht aber wirtschaftliche Unterstützung, um es auch umsetzen zu können.
Im Laufe des Tages relativierte Schreiner ihre Aussage. Der Photovoltaikausbau solle, Zitat, verbraucherfreundlich beschleunigt werden, beispielsweise über Förderprogramme. Den vielleicht wichtigsten Zwischenruf in der Debatte gab es allerdings aus einer benachbarten Verwaltung. Eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey teilte mit, nicht Schreiners Behörde, sondern die Wirtschaftsverwaltung sei fürs Solargesetz zuständig. Und dort habe man nicht die Absicht, daran etwas zu ändern. Wie es scheint, haben beide Senatorinnen damit ein Thema, über das sie sich bei der anstehenden Senatsklausur einmal intensiver unterhalten sollten.
Thorsten Gabriel aus der rbb24-Redaktion Landespolitik Berlin. Brandenburgs Gemeinden ächzen unter der Last, Geflüchtete zu versorgen. Im letzten Jahr waren es 39.000, so viele wie lange nicht. Ministerpräsident Woidke, SPD, und Innenminister Stübgen, CDU, wollen mit stationären Grenzkontrollen die illegale Einreise stoppen lassen. Allerdings wird bereits effektiv kontrolliert, berichtet rbb-Reporter Nico Hecht.
Mehr als 90.000 illegal Eingereiste hat die Bundespolizei letztes Jahr insgesamt an deutschen Grenzen aufgegriffen. Ein enormer Anstieg. 2021 waren es nur gut 57.000. Und ein Erfolg für die Polizei, die an der polnischen Grenze bis zu 30 Kilometer ins Land hinein kontrolliert, mit der sogenannten Schleierfahndung, erklärt Lars Wendland von der Polizeigewerkschaft GdP. Heißt, statt festem Grenzposten wechseln die Beamten laufend ihre Kontrollorte.
Das ist die effektivste Möglichkeit, einfach mal dazustehen und dazustehen, um Schleusern eben das Leben schwerer zu machen, damit sie nicht wissen, wo wir irgendwann wo stehen.
Im Moment greift die Bundespolizei an der polnischen Grenze deutschlandweit die meisten illegal Eingereisten auf, in diesem Jahr schon gut 4.000. Muss die Menschen dann in Brandenburg in die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt bringen. Ein uniformiertes Begrüßungskomitee, so der Brandenburger CDU-Vorsitzende Jan Redmann. Es brauche aber die Befugnis, zurückzuweisen. Dafür fordert CDU-Innenminister Michael Stübgen stationäre Kontrollen an der Grenze, wo direkte Zurückweisungen möglich wären. Reine Theorie, kommentiert Bundespolizist Wendland, denn bei jedem Aufgriff müssten immerhin Identitäten und Rechtsstatus abgeklärt werden.
Sprich eine Strafanzeige, Sachverhaltsdarstellung, Fingerabdrücke Und irgendwann, wenn wir unsere Sachen bearbeitet haben, geben wir ihn weiter nach Eisenhüttenstadt zum Bundesamt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Und die sind zuständig dafür, nicht die Bundespolizei.
So sieht das auch der Experte für europäische Innenpolitik Raphael Bosson von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das deutsche Recht lasse zwar Zurückweisungen zu, aber wichtiger sei das europäische Recht. Und das verlangt, bittet jemand um Asyl an der Grenze, müsse geprüft werden, wer zuständig ist. Direkt an der Grenze kaum möglich, so Bosson.
Sondern das muss man erstmal anhand von Datenbanken nachschauen. Wo kommt der her? Wie ist er eingereist? Hat er schon mal woanders einen Asylantrag gestellt? Und so eine unmittelbare, direkte Zurückweisung an der Grenze ist dann damit nicht mehr, zumindest europarechtlich, möglich.
An der österreichischen Grenze aber würden dank stationärer Grenzkontrollen jährlich gut 15.000 Menschen zurückgewiesen, unterstreicht Innenminister Stübgen. Aber Bosson bezweifelt, dass dies auch dafür sorgt, dass in deutschen Gemeinden weniger Geflüchtete versorgt werden müssen. Denn Zurückgewiesene würden es meist so lange wieder versuchen, bis die Einreise doch geschafft ist. Forderungen nach stationären Grenzkontrollen erscheinen Bosson deswegen eher als Symbolpolitik.
Das ist ein politisches Signal. Man will vielleicht auch gewisse Leute abschrecken, aber das ist alles eher politische Symbolik als so wirklich substanziell langfristige Politik.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, lehnt stationäre Grenzkontrollen bisher ab. Sie kündigte stattdessen an, mehr Polizisten an die polnische Grenze zu schicken. Das habe zuletzt auch an der tschechischen Grenze geholfen, hohe illegale Einreisezahlen wieder zu senken.
Fakten über Grenzkontrollen, gesammelt von rbb-Reporter Nico Hecht. Es ist der erste Waldbrand des Jahres in Brandenburg. Nicht sehr gefährlich, aber ein Fanal für das, was die Feuerwehren in den nächsten Monaten erwartet. Wie im letzten Sommer brennt es bei Jüterburg auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. 35 Hektar müssen gelöscht werden. Am Mittag berichtete rbb-Reporterin Lisa Steger vom Brandherd.
Zwei Löschflugzeuge sind über dem Brandgebiet im Einsatz, denn im Boden liegt Munition. Man kann hier nur aus der Luft löschen. Ziel der Feuerwehr ist es, den Brand einzudämmen, bis er von selber verglüht. Gefahr für die Anwohner bestand zu keiner Zeit, sagt Einsatzleiter Rico Valentin.
Also die nächste Ortschaft ist hier ungefähr 6-7 Kilometer entfernt. Wir haben eine Warnmeldung rausgegeben, das war aber nur aufgrund der Geruchsbelästigung von dem Rauch, der zu den Ortschaften zog. Aber dass dort zu einer Gefahr für die anliegenden Ortschaften kommt, damit ist hier nicht zu rechnen.
Die beiden Löschflugzeuge kosten gut 7.000 Euro pro Stunde, sagt Landrätin Cornelia Wehlan selbst vor Ort. Die linke Politikerin fordert Hilfe vom Land, damit der Kreis Teltow-Fläming nicht auf den Kosten sitzen bleibt.
Es darf Waldbrandbekämpfung nicht eine Kostenfrage sein. Also dann haben wir schon verloren vor Ort, weil es geht ja letztendlich immer um Gut, was geschützt werden muss. Es geht um Naturraum, es geht um Offenlandschaften und es geht vor allen Dingen eben auch um Menschen.
Wenn die Feuerwehr den Brand eingedämmt hat, will sie das Gebiet wieder an den Eigentümer, die Stiftung Naturlandschaft, übergeben. Vincent Viereck, Ranger bei dieser Stiftung, ist erleichtert, stellt aber auch fest, die Tierwelt hat gelitten.
Also die Vögel, klar, können wegfliegen, aber die Eier bleiben leider liegen. Die Wölfe können auch wegrennen, aber es wird sich jetzt im Nachhinein zeigen, sag ich mal, was wir da leider im Nachhinein finden werden an Tieren. Aber wir hoffen mal, dass alle sich in Sicherheit gebracht haben.
Vincent Viereck von der Stiftung Naturlandschaft im Bericht von Lisa Steger. Und wir bleiben in einer Naturlandschaft, eine, die Rummel in der Nachbarschaft hat. In der Döberitzer Heide, nämlich im Elztal westlich von Berlin, da liegen beide in direkter Nachbarschaft. Sielmanns Naturlandschaft mit Rotwild, Wiesenten und vielen Insekten und Karls Erlebnisdorf, ein großer Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und tausenden Gästen pro Tag. RBB-Reporterin Claudia Baradoy berichtet, dass dieser Rummel jetzt erweitert werden soll.
Kinder lieben Karls. Pro Tag hat der Vergnügungspark schon heute rund 2500 Gäste. Künftig sollen sie hier auch übernachten können. Auf dem Gelände neben dem Spaßpark schieben Bagger Erde beiseite. Für ein Feriendorf für 4000 Gäste. Investor Robert Dahl.
Wir planen hier ein Naturferiendorf mit Ferienhäusern, mit verschiedenen Themenhotels, mit einem Wasserpark. Das soll in den nächsten Jahren Stück für Stück hier entstehen.
Im Wustermarker Rathaus ist man froh, dass die ehemalige Militärliegenschaft eine neue Nutzung bekommt. Bürgermeister Holger Schreiber.
Wenn man ein solches militärisches Objekt umwandelt zu einem Ort, wo Kinder Spaß haben zukünftig, und wo wir als Gemeinde sicherlich auch Steuererwartungen haben, Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen, dann ist es aus meiner Sicht eine perfekte Entwicklung.
Doch die Nachbarschaft des Großprojekts zu Sielmanns Naturlandschaft birgt auch Konflikte. Naturschützer kritisieren unter anderem die Höhe des geplanten Hotels. Fabian Streich vom Umweltnetzwerk Wustermark.
Wir haben hier geplante Bauhöhen von bis zu 25 Metern. Und dass sich das Projekt mit so einer Größe hier in die Landschaft reinsetzt, halten wir in großen Teilen für nicht verträglich mit der Döberitzer Heide.
Damit die in der Naturlandschaft lebenden Arten wie Wiesent, Pschewalski-Pferd und Rotwild nicht gestört werden, gilt es mit Bedacht zu planen, sagt Hannes Petrischak von Sielmanns.
Es ist wichtig, dass man sich dann verständigt, dass man schaut, wie schafft man Übergänge, Pufferzonen, sodass nicht Lärm und Licht so tief in die Landschaft hineinstrahlen. Licht ist zum Beispiel ein Problem, wenn viele der seltenen Insekten, die hier nachts unterwegs sind, dann sozusagen abgesaugt werden davon. Viele Besucher bringen möglicherweise Müll mit, den sie dann aber möglichst auch bei sich behalten oder wofür es dann Möglichkeiten gibt, den dort auch zu entsorgen.
Der Bebauungsplan für Karls Feriendorf geht jetzt in die Diskussion mit Beteiligung der Öffentlichkeit. 2025 soll Baubeginn sein.
RBB-Reporterin Claudia Baradoy über das schwierige Nebeneinander von lautem Vergnügungspark und stillem Naturerlebnis. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Diese Zusammenfassung gibt es als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.